Hallo. Also so zackig, wie wir gerade singen konnten, wird es vielleicht jetzt nicht werden. Da müsste ich wohl ein paar Sachen auslassen. Da können wir verbeten oder den Geist wirken lassen, dass es nicht zu lang wird. Bettina und ich haben gestern schon kräftig gestrichen und ja, sind nur noch 4 Seiten anstatt 6. Also es ist...
Weniger ist mehr.
Ja. Dass niemand aus dem Fenster falle. Die letzte Predigt zum Epheserbrief. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, den Epheserbrief auszustudieren. Und heute ist Titel der Predigt die Waffenrüstung Gottes. Ziel der Predigt wird es sein, dass wir die Ausrüstungsgegenstände der Waffenrüstung besser verstehen und auch anwenden lernen. Ein paar Sätze zum Epheserbrief. Kapitel 1 lobt meiner Meinung nach die Herrlichkeit Christi. Davon konnte ich auch predigen, das ist ein Lobgesang. Dann vertieft Paulus in Kapitel 2 das Wunder der Errettung durch Jesus Christus. Im Kapitel 3 betont er die Liebe Christi. Und im Kapitel 4, haben wir auch gehört, ruft er zur Einheit des Geistes in Christus auf. Und dann, es ist interessant jetzt, ab Kapitel 4, Vers 17 bis zum Ende von Kapitel 6. Also über 2,5 Kapitel spricht, ermahnt uns Paulus, als neuer Mensch im Licht Christi zu wandeln. Also mit 3 Schlagwörtern würde ich sagen, er beschreibt in dem Brief Jesu Herrlichkeit, seine Einheit und die Reinheit von Jesus als Vorbild für unser Leben. Das sind so, mir hilft es sehr, so mal so einen Überblick zu haben. Was hat Paulus in diesem Brief im Gesamten gemeint? Jetzt ist natürlich der Schwerpunkt Epheser 6. Ich lasse die ersten 9 Verse aus und steige ein in Vers 10 mit der Waffenrüstung. Da heißt Epheser 6, Vers 10, ich lese aus der Zürcher Übersetzung. Und schließlich werdet stark im Herrn und in der Kraft, die von seiner Stärke ausgeht. Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr dem Teufel und seinen Machenschaften entgegentreten könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die Gewalten, die Fürsten dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen in den Himmeln. Greift darum zur Waffenrüstung Gottes, damit ihr widerstehen könnt am bösen Tag und, nachdem ihr alles zu Ende gebracht habt, bestehen bleibt. Hier ist es der Ende, fast das Ende des Briefes in Kapitel 6, möchte uns Paulus etwas Wichtiges mitgeben. Er sagt, und schließlich, wir sollen die volle Waffenrüstung Gottes anziehen. Und warum? Warum brauchen wir eine Waffenrüstung? Er beschreibt es hier, damit wir gegen den Teufel gewappnet sind. Ich persönlich habe noch nie über diese Stelle gepredigt. Das war mir bislang auch nicht unbedingt meine Lieblingsstelle, weil ich dachte immer, ach nee, gegen den Teufel kämpfen, das ist ja sowas von wahnsinnig. Ich als Mensch kann das ja gar nicht. Und dann soll ich auch noch Soldat sein. Das geht gar nicht. Ne? Also wer ist heute schon gern Soldat? Also ich nicht. So, und lieber ein Kind Gottes. Aber doch, jetzt konnte ich mich ja zum Glück länger mit der Stelle beschäftigen und jetzt darf ich sie auch mal besser verstehen. Ich hoffe, da kommt ein bisschen davon an. Weil es geht meiner Meinung nach vor allem darum, im Herrn stark zu werden. Er sagt am Anfang, werdet stark im Herrn. Dynamis im Herrn, in Christus. Dann betont Paulus also in den Versen 11 und 12 7-mal, dass wir gegen, griechisch pros, Satan kämpfen. Das ist schon sehr eindringlich, sehr stark. Da kriegt man schon so ein bisschen Angst. Das betont diese Gefahr, der wir immer noch auf der Erde ausgeliefert sind. Damit ist wirklich nicht zu spaßen. Und doch, als Christen, dieser Brief ist ja auch an Christen gerichtet. Jesus hat den Sieg gegen Satan am Kreuz bereits für uns errungen. Jesus hat Jesus den Satan den Kopf zertreten. Und darum betont diese Stelle so, wie wir dass wir Christus brauchen. Dass wir zwar versucht werden, und Satan versucht, uns zu verschlingen, wie ein brüllender Löwe. Wenn wir also, wenn ich als Christ gleichgültig und unentschlossen mein geistiges Leben führe, dann stehe ich natürlich in der Gefahr, nackt und ungeschützt vor den Angriffen Satans zu sein. Deswegen zieht an die Waffenrüstung Gottes. Zum Letzten noch die bösen Tage. Davon haben wir auch gerade im Herrn mal gehört. Die Versuchung, Verfolgung. Das kann so vieles Verschiedene sein. Das können aber auch Krankheit sein, Leid, einfach Verlust, aber auch Ängste, seelische Not, Einsamkeit. Satan ist so trickreich. Er spielt uns ja auch gegen Gott manchmal aus. Bei Jesus in der Wüste, da sieht man das ja. Aber das ist so ein tolles Beispiel. Nur deswegen, in den bösen Tagen, nicht jeder Tag ist gleich, aber in den bösen Tagen, wir müssen gewappnet sein, deswegen müssen wir uns heute schon schützen. Ja, jetzt erläutert in den nächsten Versen Paulus die Bilder. Das ist dafür das Bild mal. Ich habe jetzt, es kommt gleich. Ich werde jetzt über die Waffenrüstung genauer eingehen und auch nicht weiterlesen, weil ein Bild ist natürlich noch das Gebet, das kommt nach der Waffenrüstung, das werde ich nicht in der Predigt erwähnen. Das ist aber ganz wichtig. Das Ganze wird mit dem Gebet umhüllt und das Anziehen ist das Gebet. Das kommt aber danach erst. Das müsst ihr dann nochmal nachlesen. Geht das? Achso, das Bild, soll ich das machen?
Ja, ich weiß es. Ja, ich weiß es nicht. Das
Ja, könnt ihr mal. Epheser 6. Ja, ich wollte ein Kind Gottes sein, deswegen habe ich einen kindlichen Soldaten genommen. Epheser 6, Vers 14 bis 17. Seid also standhaft. Gürtet eure Hüften mit Wahrheit. Zieht an den Panzer der Gerechtigkeit. Tragt an euren Füßen als Schuhwerk die Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Und was auch kommen mag, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle brennenden Pfeile des Bösen abwehren könnt. Empfangt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. In diesen paar Versen, oder vier Verse sind es nur, wird in kurzer Abfolge 6 Ausrüstungsgegenstände beschrieben. Und inspiriert von Paulus durch den Heiligen Geist, misst er jedem eine Aufgabe zu. Der Gürtel steht für die Wahrheit, seht ihr auch auf dem Bild. Der Panzer für die Gerechtigkeit. Die Schnürschuhe für das Evangelium des Friedens. Der Schild für den Glauben, der Helm für das Heil und das Schwert für das Wort Gottes. Was mir vor allem auffällt, ist, dass die ersten 5 Ausrüstungsgegenstände aller 5 zur Verteidigung gelten. Nur 1, das Schwert, ist eine Angriffswaffe. Außerdem sind Teile wie Gürtel, Panzer, Schuhe und Helm direkt am Körper. Nur Schild und Waffe befinden sich in unserer Hand. So möchte ich erstmal zu sagen, was diese 4 Anzugsgegenstände gemeinsam haben. Sie stehen ja für Wahrheit, für Gerechtigkeit, für das Evangelium und für das Heil. Alles 4, meiner Meinung nach, sind Dinge, die Christus uns schenkt. Alle 4 haben eine gewisse Ähnlichkeit. Christus allein ist die Wahrheit. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er, Jesus, ist der Inhalt des Evangeliums. Und Christus schenkt uns das Heil. Es geht immer auf Jesus hinaus. Paulus erinnert uns hier an die Worte, die er schon in Epheser 4, also im gleichen Brief, Vers 24 sagt. Da heißt es, und zieht an den neuen Menschen, der nach dem Willen Gottes geschaffen ist, in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit. Römer 13, Vers 14, Galater 3, Vers 27 sagt Paulus ebenfalls, dass wir Christus angezogen haben. Das Bild kommt also 4-mal vor insgesamt jetzt. Wenn wir mit Christus bekleidet sind, dann sind wir sicher vor den Angriffen Satans. Das schützt uns. Gehe ich jetzt mal auf die Sachen ein, die uns Jesus schenkt. Der erstens sagt Paulus, der Gürtel, ist ein interessanter Punkt, der ja nicht so sehr gegen Angriffe schützt, sollte man meinen. Der Gürtel hält die Kleidung zusammen. Damals wurde die Tunika damit hochgesteckt, damit man überhaupt gehen konnte. So gibt auch der Gürtel der Wahrheit, gibt uns Halt. Er hält uns. Die Wahrheit kennen und darin leben. Das Wort Wahrheit, das kommt ja so oft im Neuen Testament vor. Das ist Wahnsinn. Allein im Epheserbrief 6-mal, 106-mal im Neuen Testament, mehr als das Wort Gerechtigkeit. Wahrheit. Das bedeutet auch, eine Vermutung reicht nicht aus. Wie Jan mal sagt, Glaube, ne? Glaube heißt Wahrheit. Das ist was ganz anderes. Das ist viel, viel fester, ein Fundament. Dann geraten wir nicht mehr ins Stolpern. Eine feste Zuversicht. Dann können wir auch im Licht leben. Es hat auch mit Wahrhaftigkeit zu tun. Es gilt ja an Christen, wahrhaftig leben. Das wird uns frei machen, sagt Jesus. Deswegen kann ich uns nur ans Herz legen, dass wir wahrhaftig leben, in Wahrheit. Der Panzer, sagt Paulus, ist unsere Gerechtigkeit. Wo liegt der Brustpanzer? Der lag hier auch, manchmal auch am Rücken. Ganz nah am Herzen. Ein Zeichen, dass Jesus uns rettet. Er ist unsere Gerechtigkeit. Wir sollen natürlich auch gerecht leben. Durch Jesu Blut sind wir gerecht gesprochen. Dadurch sind wir bewahrt. Das sagt Paulus auch in Epheser 4,22. Er sagt, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Wir hatten in der Bibelstunde vor 2 Wochen einen guten Aspekt von Joachim. Der hat gesagt, bei der Bundeswehr, da wollten einige Kameraden besonders clever sein und haben dann, als sie zum Appell antreten mussten, einfach ihren Pyjama unter der Uniform gelassen. Also einfach erstmal gar nicht ausgezogen, sondern gleich angezogen. Geht ja schneller. Das wurde dann natürlich vom Offizier kontrolliert. Der guckte dann mal ein bisschen runter. Ah, und dann getadelt. Was bedeutet dieses Bild? Ja, auch wenn wir versucht werden, natürlich immer wieder, von Sünden. Paulus sagt, legt das ab. Legt es ab. Weil wenn du einfach den Panzer der Gerechtigkeit drüber ziehst, dann wird's ganz schön eng. Ne? Ob das dann alles noch passt und sitzt? Horst Dieter hat es im Epheser 4 ja in seiner Predigt gesagt. Paulus betont es so in Epheser 4. Erst das Alte ablegen und dann nicht darin bleiben, dann nackt dastehen und sagen, jetzt gehe ich mal raus. Ne? So, dann erstmal anziehen. Und zwar das neue Leben mit guten Taten ausfüllen. Wir haben eine Aufgabe. Gerechtigkeit anziehen. Ja, nun kommen wir mal zu den Schuhen. Die geben uns festen Halt. Mit Schuhe können wir wirklich auftreten. Das Evangelium des Friedens, das nicht nur zu kennen, sondern weiterzugeben, das ist unsere Aufgabe, unser Dienst. Mit den Schuhen kann man auch vorangehen. Das Tolle ist, es geht ja auch um die Verteidigung gegen Satan. Wenn ich mich vorwärts bewege mit einer sinnvollen Aufgabe, dann hat Satan das schon ein bisschen schwerer, dann muss er hinter mir hergehen. Es ist so gut, was zu tun, was Gutes. Da hat Satan so wenig Raum, so wenig Möglichkeiten. Dann sind wir selig, weil wir einfach dann Dinge machen für Christus. Der Helm des Heils, das ist meiner Meinung nach unsere sichere Hoffnung auf den Himmel. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 5, Vers 8, wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Die Heilsgewissheit, wenn wir sie haben, dann müssen wir uns nicht mehr ducken, verstecken. Hab Angst. Nein, wir können so einen Kopf aufrichten. Der macht den Kopf frei. Ja, wir tragen den Helm des Heils. Wir dürfen fröhlich nach vorne blicken. Siegesgewiss sein. Nichts mehr kann uns angreifen. Das ist doch das beste Mittel gegen Mutlosigkeit. Jetzt haben wir schon 4 Gegenstände beschrieben. Also wir kommen gut voran. Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schuhe des Evangeliums des Friedens und Helm des Heils. Alles Dinge, die Christus uns schenkt. Wir müssen sie nur anziehen. Was hat es jetzt mit dem Schild des Glaubens auf sich? Das Schild ist der erste Gegenstand, der von der Hand geführt wird. Hier kommt auch unser Handeln noch zum Einsatz, um feurige Pfeile abzuwehren. Was hat es damit auf sich? Ich glaube, mit dem Glauben erkenne ich Christi Liebe und seine Herrschaft für mich an. Das ist auch was sehr Persönliches. Ich vertraue Christus. Das Langschild eines römischen Soldaten war so groß, mannshoch, dass er sich ganz dahinter verstecken, verbergen konnte. Und beim Angriff standen die Soldaten Schild an Schild, sodass der Feind keine Chance hatte, da irgendwie durchzudringen. Das ist doch auch ein tolles Bild für uns als Gemeinde. Wenn wir alle jederzeit den Glauben hochhalten, dann stehen wir fest. Dann kann uns Satan nicht mehr angreifen. Dann steht das wie eine Mauer. Das ist doch ein gutes Bild für uns als Christen. Neben diesen 5 Defensivwaffen möchte ich jetzt intensiver auf den letzten Gegenstand eingehen, auf das Schwert. Epheser 6, Vers 17b, da sagt Paulus, empfangt das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Das Schwert des Geistes. Hier handelt es sich um ein Kurzschwert, weil aus dem Griechischen das Wort Machaira gebraucht wird. Das ist gerade mal maximal 25 cm lang. Steckte im Gürtel und war beidseitig geschliffen. Das haben wir heute im Gebet von Joachim gehört, also das beidseitig geschliffene Schwert. Hebräer 10. Es wirkt als Waffe. Erstmal, wenn man es rauszieht, nicht so eindrucksvoll wie andere Waffen, die die Römer hatten. Doch war es sehr wirksam. Als Waffe. Hier wird ja von dem Wort Gottes gesprochen. Auch zunächst unscheinbar. Und es wird von vielen Menschen unterschätzt, welche Wirksamkeit das Wort Gottes hat. Was haben nun diese Machaira, das Kurzschwert und die Bibel miteinander gemeinsam? Dazu möchte ich mal 3 Punkte machen. Gottes Wort ist eine Geheimwaffe. Man kann sie ja ganz schnell rausziehen aus seinem Gürtel und dann zack, ist man da. Und wodurch wird sie eine Geheimwaffe? Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. Und zwar heißt es im 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift, sagt Paulus hier, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Hier ist wörtlich gesagt, die Bibel ist das von Gott eingehauchte Wort. So steht es in 2. Timotheus 3, Vers 16. Als Paulus das schrieb, dachte er zunächst einmal nur an das Alte Testament. Doch wir wissen ja und vertrauen darauf, dass das Neue Testament genau so vom Heiligen Geist inspiriert ist. Die gesamte Heilige Schrift dürfen wir verwenden, um das Evangelium Christi zu verkündigen. Das ist es. Und das steht in so vielen Bibelstellen. Und deswegen haben die ersten Christen so viele Stellen genommen, eben aus der Schrift, aus dem Alten Testament, um zu zeigen, dass Christus sie rettet. So dürfen wir auch die Bibel mit durch den Heiligen Geist inspiriert verwenden. Wie gehören jetzt nochmal Heiliger Geist und Wort zusammen? Heiliger Geist und die Heilige Schrift sind untrennbar. Denn der Geist ohne das Wort Gottes ist Schwärmerei. Und das Wort ohne den Geist Christi ist ein toter Buchstabe. Wir dürfen das Wort Gottes ehrfurchtsvoll gebrauchen. Zweitens, Gottes Wort ist eine Offensivwaffe. Dieses Kurzschwert diente mehr als Stichwaffe. Offensiv. Sie war schon gefährlich. Die Christen können mit dem Wort Gottes, nicht mit tausend anderen Dingen, was mir auch manchmal Versuchung gerät, mit Management und sonst was, mit anderen Büchern, die man so liest. Nee, mit dem Wort Gottes neues Gebiet erobern. Damit können wir vorangehen, agieren, statt zu reagieren. Mit dem Wort Gottes können wir evangelistisch tätig sein. Das war so schön, als Mathis hier war im Januar, konnten wir sehen, wie wir Bibel studieren können, allein mit dem Wort. Denn das Wort Gottes zerschneidet die Fesseln verlorener Sünder. Und das Tolle ist, auch unsere eigene Gesinnung können wir immer wieder aus Gott ausrichten. Und ich lese jetzt nicht Hebräer 10, die Stelle, wo das zweischneidige Schwert beschrieben wird, sondern mal 2. Korinther 10, Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitze Gedankengebäude. Es gibt doch so viele falsche Gedankengebäude. Gedankengebäude, die wir allein mit der Schrift zum Einsturz bringen. Allein mit der Schrift. Zack. Wir müssen es nur studieren. Allein schon die Selbstanklage, Gedankengebäude, Bitterkeit, Gedankengebäude, Stolz, Gedankengebäude. So viele säkuläre Gedanken, Gedankengebäude. Alles Mist. Wir haben die Schrift, wir haben Gottes Offenbarung. Und das Tolle ist, jeder Christ hat diese Waffe in die Hand bekommen. Jeder Christ. Damit kannst du auch spazieren gehen und die im Gürtel stecken lassen und sonst wie sich nicht beachten, eine Goldrandbibel im Schrank stehen haben, das wird nicht helfen. Wir sollen lernen, damit umzugehen. Nicht blind offensiv, sondern sachgerecht. Die Legionäre wurden auch nicht gleich in die Schlacht geschickt mit so einer Waffe. Sie haben erst an Holzpfählen geübt und dann später an Sparringspartnern. Sie mussten wissen, wie man so ein Gerät benutzt. Deswegen ist drittens Gottes Wort auch eine Präzisionswaffe. Normalerweise wird im Neuen Testament für das Wort, das kennt ihr, das griechische Wort Logos verwendet. Sollte man meinen, das ist ja auch geschrieben. Logos ist ja die Gesamtheit der biblischen Wahrheit. Jesus ist selbst das Logos. In dieser Stelle, Epheser 6, Vers 17, da verwendet Paulus das Wort Rhema. Für das Wort Rhema. Rhema bedeutet die einzelnen Wörter der Heiligen Schrift. Die einzelnen Wörter der Heiligen Schrift. Das war mir auch noch unbekannt. Deswegen ist es so exakt wichtig, mit dem Wort Gottes umzugehen. Manchmal frage ich mich ja, was soll das, wenn Fritz jedes Detail da rausklamüsert? Das ist wichtig. Jedes Wort hat eine Bedeutung. Selbst die Grammatik manchmal. Wäre schön, wenn wir jetzt Altgriechisch könnten, aber kann man heute im Internet alles nachschauen. Das ist zum Glück alles möglich. 2. Timotheus 2, Vers 15. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat. Ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat. Der das Wort der Wahrheit, haben wir schon wieder die Wahrheit, in gerader Richtung schneidet. Das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneiden. Warum schneiden? Paulus war Zeltmacher. Er wusste ganz genau, wenn er die Schnitte im Leder nicht genau ansetzt, dann kann die Naht nicht richtig gelegt werden. Dann hält das Zelt nicht mehr. Dann hält es den Witterungen nicht stand. Dafür braucht es aber Training. Gerade schneiden. Dafür müssen wir uns mit der Schrift beschäftigen. Das ist wichtig. Das fällt mir auch nicht leicht. Manchmal geht es mir so wie mit dem Schmetterling. Na? Der flattert so daher, hüpft von Blüte zu Blüte, schnappt hier mal eine Losung auf, da mal eine Bibelstelle, hier mal ein kurzes Gebet. Und das geht dann über Wochen so. Das macht mich aber gar nicht satt. Die Biene, wisst ihr, wie die das macht? Die fliegt zu einer Blüte, kriecht dann rein, saugt allen Nektar auf, fasst alle Pollen mit sich, die sie fassen kann. Und hungrig flog die Biene hinein in die Blüte und satt, gesättigt kommt sie wieder heraus. Vollgeladen mit Nektar und Pollen. Das ist doch, finde ich, die richtige Methode. Das ist doch, also inspirierend zumindest. Die Bibel so tief einzutauchen, die Wörter wie das Wort Rema, habe ich nicht gewusst. Das Wort Rema ist doch so spannend, dass es jedes einzelne Wort damit gemeint ist. Aber das fällt dir nicht vom Himmel, das ist toll, dass ich predigen durfte, aber das ist wichtig, dass jeder das benutzt. Das macht nämlich Spaß, das gibt wirklich Inspiration. Ja. Möchte ich zum Abschluss kommen. Und zwar mit den Worten von Thomas Guthrie, einem schottischen Prediger. Die Bibel ist eine Schatzkammer voller himmlischer Waffen. Ein Laboratorium mit unfehlbar wirksamer Medizin. Eine Mine mit unausschöpflichen Bodenschätzen. Sie ist eine Landkarte für jede Straße, eine Seekarte für jedes Meer, eine Medizin für jede Krankheit und eine Salbe für jede Wunde. Nimm uns unsere Bibel und unser Himmel hat seine Sonne verloren.